Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. In der Ukraine sind 100.000 auf der Flucht vor dem Krieg. Über Polen kommen viele von ihnen nach Deutschland. Allein Brandenburg, das Land rechnet mit mehr als 15.000 Menschen, heißt es aus der zentralen Ausländerbehörde. Die Hilfsbereitschaft ist enorm groß, so groß, dass beispielsweise die Stadt Potsdam die vielen Angebote gezielt steuert. RBB-Reporterin Lisa Steger berichtet darüber.
150 Flüchtlinge aus der Ukraine sind derzeit in Potsdamer Hotels und Pensionen untergebracht, sagt Potsdams Ordnungsbeigeordnete Brigitte Meyer, und viele sind in Privathaushalten untergekommen. Darüber hinaus haben rund 300 Potsdamer weitere Unterkünfte angeboten, so Meyer.
Wir werden die jetzt alle anschreiben mit einem Infoblatt und werden sagen, welche Unterbringungen nicht möglich sind. Zum Beispiel die Unterbringung von alleinreisenden Kindern oder aber auch, dass wir an Unterbringungen, die nur 1, 2, 3 Tage uns angeboten werden, kein Interesse haben. Somit versuchen wir ein Stück weit auch die Seriosität der Angebote zu prüfen.
Es gilt auch, Frauen und Kinder vor möglichen Abhängigkeitsverhältnissen, im schlimmsten Fall Straftaten zu schützen, so Meyer. Wer ein Zimmer oder eine Wohnung für mehrere Wochen anbieten möchte, sollte sich daher zunächst per Mail ans Rathaus wenden, appelliert Brigitte Meyer.
Ich bitte aber auch zu bedenken bei privaten Angeboten. Diese Menschen brauchen Ansprache, die haben das Bedürfnis, sich zu unterhalten. Man sollte sich genau überlegen, ob man das auch leisten kann. Wir sind um jede Unterkunft froh und um jede Entlastung, aber man möge sich bitte auch der Verantwortung bewusst sein, die man dann auf sich nimmt.
Eine Welle der Hilfsbereitschaft erlebt auch das Online-Portal Help2, das in Potsdam von Ehrenamtlichen um Daniel Wetzel betrieben wird. Die Handhabung ist einfach. Man meldet sich an, gibt seinen Wohnort an und erhält eine Übersicht, wer dort was genau benötigt. Auch Kommunen und Landkreise inserieren bei Help2, so Wetzel.
Eine Kommune stellt ein, wir haben jetzt eine Gemeinschaftsunterkunft, dort sind zum Beispiel 50 Geflüchtete angekommen. Was wir jetzt konkret brauchen, sind 1, 2, 3, 4. Und dann kann man auf dem Portal sehen, was wird denn jetzt da wirklich konkret gebraucht. Es bringt vor Ort nichts, wenn man bergeweise Kleidung vorbeibringt, die dann dort erst sortiert werden muss. Das wäre kontraproduktiv.
Zudem bitten Helfer, die selbst an die ukrainische Grenze fahren, bei Help2 um Sachspenden. Besonders gefragt sind Medizinprodukte, Isomatten und Schlafsäcke.
Wie viele es inzwischen bereits sind, keiner weiß es so genau. Flüchtlinge aus der Ukraine, die in Deutschland angekommen sind. Gesucht werden Wohnraum und medizinische Versorgung, wie gerade gehört. Bald darauf auch Kita- und Schulplätze sowie Arbeitsmöglichkeiten. Aufgaben, die es zu bewältigen gilt. RBB-Reporterin Isabel Röder hat sich dazu in Ostbrandenburg mal umgehört.
Tagung des Krisenstabs im Kulturhaus in Seelow. Polizei, Bundeswehr, die Stadt Seelow und Verantwortliche des Landkreises Märkisch-Oderland haben sich kurzfristig zusammengesetzt. Denn die ersten 300 Menschen aus der Ukraine haben sich bereits beim Kreis gemeldet, dass sie hier sind.
Wir sind unisono privat untergekommen. Das zeigt nochmal, was möglich ist, wenn Menschen Hilfe selbst organisieren.
Sagt Friedemann Hanke, Fachbereichsleiter des Sozialamts Märkisch-Oderland, am Ende des Treffens. Die private Hilfe sei riesig und unverzichtbar. Doch langfristig würden die Kreise und Städte gefragt sein.
Wir haben tatsächlich noch mal an Meldungen, die uns jetzt schon erreicht haben, bestimmt um die 400, 500. Wenn das anschwillt, der Strom, würden wir auch noch mal die Bevölkerung bitten, uns Wohnraum zu melden. Und jetzt sind wir gerade am Abprüfen, wie viele Wohnungen herrichtbar sind, die wir dann fest haben.
Soweit möglich sollen die Menschen in eigene Wohnungen ziehen. Gemeinschaftsunterkünfte wie 2015 sieht Märkisch-Oderland bisher als Notlösung. Hanke begründet das so.
Es ist ja eine andere Situation. Wir haben hier ein europäisches Land, wo sozusagen auch keine nennenswerten kulturellen Unterschiede gibt, sodass sozusagen auch eine Integration sehr viel schneller möglich ist, beziehungsweise auch ein Wohnen in Privatunterkünften aus unserer Sicht relativ unkompliziert möglich ist.
Auch der Landkreis Uckermark plane erst einmal nicht mit Gemeinschaftsunterkünften, sagt Sozialdezernent Henry Wichmann.
Weil wir sonst auch Konfliktpotenzial sehen in den Einrichtungen. Da halten sich ja sehr viele junge Männer teilweise auch aus Tschetschenien auf. Und wir haben deshalb für uns hier im Haus entschieden, dass wir die Frauen und Kinder möglichst in Wohnungen unterbringen wollen.
Neben Wohnraum sei jetzt vor allem die medizinische Versorgung wichtig, sagt Hanke. Hier hilft, dass die Flüchtenden aus der Ukraine EU-weit einen Schutzstatus erhalten, der zur Unterstützung bei Ernährung, Unterkunft, sowie einer grundlegenden medizinischen Versorgung berechtigt.
Sobald sie einen Antrag stellen als Flüchtling, dass sie als Flüchtling anerkannt werden möchten, steht ihnen da auch entsprechende Leistung zu.
Möglichst unkompliziert will der Kreis Märkisch-Oderland dieses Geld erst einmal in Schecks auszahlen.
Seit Beginn dieses Ukraine-Krieges ist in Deutschland die Frage nach einer gesicherten Energieversorgung immer wieder ganz oben auf der politischen Agenda, unabhängiger zu sein von Öl-, Gas- und Kohleimporten aus Russland. Was muss dafür getan werden? Über längere Laufzeiten der verbliebenen Atomkraftwerke wird diskutiert. Und was ist mit der Kohle, mit den Kraftwerken? Da haben sich ja bereits die ostdeutschen Ministerpräsidenten aus den Kohleregionen zu Wort gemeldet und Zweifel angemeldet, ob das denn wirklich so eine gute Idee ist, bereits bis zum Jahr 2030 die Kohleverstromung zu beenden oder doch lieber den ursprünglich vereinbarten Termin 2038 anpeilen. In der Lausitz wird die Debatte besonders intensiv geführt, es berichtet RBB-Reporter Dirk Schneider.
Das Kraftwerk in Schwalde soll 2028 endgültig abgeschaltet werden. Schon jetzt sind 2 der 6 Blöcke nur noch in Bereitschaft, nicht mehr am Netz. Im Falle des Falles sollen sie in 10 Tagen wieder Strom liefern können. Können sie auch, sagt Kraftwerksleiter Andreas Thiem, doch der Aufwand ist hoch.
Das Kraftwerk so am Leben zu erhalten, dass man es dann in 10 Tagen wieder einfahren kann, verursacht enorme Kosten. Zusätzlich natürlich das Personal, was wir bereithalten müssen, allein nur, um die Prozesse zu überwachen, die noch in Betrieb sind. Und das sind viele, das sind also alle Ölsysteme, alle Kühlsysteme sind noch in Betrieb in diesem Werk.
Dafür bekommt der Kraftwerksbetreiber LEAG Geld vom Bund. Im Oktober dieses Jahres wird der erste Block endgültig stillgelegt. So steht es im Kohleausstiegsgesetz. Eine Wiederinbetriebnahme danach wäre laut Thiem theoretisch immer noch möglich. Experten wie Felix Müskens plädieren dafür, in dieser neuen Situation darüber nachzudenken, die Sicherheitsbereitschaft vorsorglich zu verlängern. Der Wissenschaftler ist Inhaber des Lehrstuhls für Energiewirtschaft an der BTU Cottbus-Senftenberg.
Bei der Braunkohle geht es hier um konkret jetzt zum 1.10.22 um 2 Blöcke in Niederaußem und eben bei uns in Jenschwalde den Block F mit 500 Megawatt. Das sollte man auf jeden Fall überdenken.
Auch die Kohleausstiegsszenarien 2030 und 38 sollten ohne Denkverbote geprüft werden. In Frage stellen will Müskens den Ausstieg aber noch nicht. Aus seiner Sicht ist jetzt der Blick auf den kommenden Winter wichtig.
Im Moment steht im Raum, dass die Möglichkeit besteht, dass im Winter tatsächlich möglicherweise kein russisches Erdgas nach Deutschland und nach Europa geliefert wird. Dann würden wir hier wirklich vor einer sehr, sehr großen Herausforderung stehen.
3 mögliche Alternativen zum Gas aus Russland hält Müskens für möglich. Erstens könne Gas aus anderen Ländern importiert werden. Zweitens könne Gas durch andere Energiequellen, wie zum Beispiel auch Kohle, ersetzt werden. Und drittens bleibe noch die Möglichkeit, den Verbrauch zu senken.
Stichwort Energie, die Fahrt zur Tankstelle macht ja derzeit wahrlich keine Freude. Praktisch täglich werden neue Höchststände erreicht bei den Preisen. Das hat auch Inforadio-Reporter Nico Hecht festgestellt.
Rekordpreise für Kraftstoffe. Super kostet durchschnittlich 2 Euro heute, Diesel sogar 2,03 Euro.
Das ist unglaublich, ne, die Preise.
Das ist der erste Gedanke von Ümit Zaffer an einer freien Tankstelle heute in Berlin-Moabit. Er kommt gerade nicht seltener, sondern öfter. Auch mit noch halbvollem Tank, sagt er.
Tank ich mal voll. Man weiß nicht, was morgen erwartet auf uns. Ob die Preise wird wieder hochgestiegen oder ist die, glaube ich nicht, dass er wieder runterkommt, solange dieser Krieg läuft.
Im Krieg in der Ukraine sieht auch ADAC-Sprecher Andreas Hölzel den Grund für den Preisanstieg. Auf dem Weltmarkt gebe es große Sorgen davor, dass wegen der Kampfhandlungen Öl knapp werde. Das treibe den Preis, eventuell auch noch in weitere Höhen, so Hölzel.
Es ist ganz schwer, hier eine Prognose zu wagen. Man sollte aber von einem weiteren Anstieg der Spritpreise ausgehen, da ja auch der Ölpreis angesichts der Unwägbarkeiten des Ukraine-Kriegs weiter klettern dürfte.
Das wird wohl einige Autofahrer zum Umsteigen bewegen, sagt Axel Grupper aus Frankfurt-Main an der Moabiter Tankstelle.
Es macht einem schon sehr große Sorgen und denke, ich werde schon natürlich auch mein Fahrverhalten ändern.
Dieser furchtbare Krieg würde ihm so den Antrieb geben, das Auto öfter stehen zu lassen und so auch das Klima zu schonen. Für viele andere wäre das aber natürlich nicht so leicht, sagt Axel Gruppe.
Ich bin jetzt ein Rentner. Ich habe da gut lachen und sage dann, zur Not fahre ich halt nicht. Aber es gibt ja viele Leute, die das nicht können. Und denen muss natürlich schon geholfen werden.
Zum Beispiel mit einer Senkung der Steuern auf die Kraftstoffe. So fordert das auch der Tankstelleninteressenverband. Denn gute Geschäfte machen die Betreiber bei diesen Preisen nicht, sagt Verbandssprecher Herbert Rabel. Denn längst nicht mehr jeder tanke voll.
10 Euro, 20 Euro, 30 Euro glatt und dann wird aufgehört zu tanken. Wir sehen vor allen Dingen, dass die Leute im Shop weniger kaufen, weil sie insgesamt schon so eine hohe Tankrechnung haben, sodass wir insgesamt sagen können, unsere Leute verdienen weniger.
Sparen beim Tanken, sagen einige Kunden in Moabit, gehe im Moment nur in Polen. Ein Geheimtipp ist das aber längst nicht mehr. Der Tanktourismus im Grenzgebiet boomt gerade wie noch nie.
Das beherrschende Thema dieser Tage ist der Krieg in der Ukraine. Von Corona spricht ja kaum noch wer, wenngleich das längst nicht ausgestanden ist. Viel Hoffnung wurde ja beispielsweise auf den neuen Impfstoff Novavax gesetzt, dass der auch bislang Skeptiker mit ins Boot holt und die sich impfen lassen. Dieser Stoff wird bislang in Apotheken noch nicht verabreicht. Geimpft wird dort aber mit den anderen bekannten Stoffen. Seit 4 Wochen läuft die Kampagne in Apotheken und RBB-Reporter Daniel Friedrich hat mal vorbeigeschaut in der Lindenapotheke in Luckau.
Ein kleines Nebenzimmer der Lindenapotheke ist vor 4 Wochen zum Impfraum geworden. Neben 2 Stühlen, einem Tisch und einer Liege steht hier alles bereit, was für den kleinen Pieks nötig ist. Und entgegen des allgemeinen Trends habe die Nachfrage hier sogar angezogen, sagt Leiterin Marie Eisermann.
Nächste Woche haben wir so viele Nachfragen wie vorher überhaupt nicht. Also es werden niemals 50 Leute vor der Apotheke stehen, die auf ihre Impfung warten. Aber gesunken ist die Nachfrage bis jetzt noch nicht.
Etwa 10 Menschen pro Woche wollen sich in der Luckauer Apotheke impfen lassen. Die Termine richten sich nach den Kunden.
Wir haben auch schon Einzelne, die gefragt haben, Mensch, geht's auch mal Freitagnachmittag? Das ist natürlich kein Problem. Also da gehen wir schon individuell auf den Terminplan des Impfkunden ein.
Die Menschen, die hierher kommen, seien ganz verschieden.
Von wirklich Jugendlichen bis 87 Jahre. Aber auch Berufstätige, die es einfach sonst im Alltag schlecht einbauen können, zum Arzt gehen, da einen Termin zu holen.
Ein Grund dafür, dass die Impfbereitschaft in Luckau nicht abreißt, könnte sein, dass es keinen Kinderarzt gibt und ein Hausärztemangel herrscht. Deshalb kommen manchmal gleich mehrere Familienmitglieder zusammen.
Nächste Woche kommt eine Mutter, die sich zuvor nicht impfen lassen wollte, weil sie schwanger war. Die kommt mit ihrer jugendlichen Tochter. Sowas freut mich immer besonders, wenn dann beide zusammenkommen.
Der neue Impfstoff von Novavax übrigens kann in Apotheken noch nicht verimpft werden, ist aber auch nicht nötig, meint Marie Eisermann.
Wir hatten noch gar keine Möglichkeit, den zu bestellen, allerdings auch noch gar keine Nachfrage. Wir hatten noch keinen Kunden, der explizit Novavax wollte.
Ein Ende der Apothekenimpfungen ist vorerst nicht abzusehen. Solange sich Menschen impfen lassen wollen, werde sie auch weiterhin Impfungen anbieten, sagt Marie Eisermann.
Und das war der Bericht von RBB-Reporter Daniel Friedrich. Und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf inforadio.de.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.